Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Softwarearchitektur-Podcasts. Diesmal mit Christian Weyer. Hallo Christian.
Hallo Stefan, grüße dich.
Und Stefan Tilkoff. Nachdem wir schon zwei Episoden zum Thema REST und Restfulness gemacht haben, wollen wir das Ganze heute mal aus der Microsoft-Perspektive beleuchten, aus der .NET-Perspektive beleuchten und würde vorschlagen, wir steigen direkt einfach ein, ohne großes Vorgeplänkel. Christian, wie sieht denn die .NET-Welt das ganze REST-Zeug? Ist das Teufelskram, weil nur Web-Services gut sind, oder ist das auf einmal auch das Beste seit geschnitten Brot? Wie ist da so die vorherrschende Meinung?
Ja, also erstens mal freue ich mich wieder mal dabei sein zu dürfen. Ich war jetzt längere Zeit nicht dabei beim Podcast. Und dann freue ich mich natürlich gleich mit dir diesen REST-Podcast zu machen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt da so ein ganz cooles Buch über REST von einem deutschen Autor, einem deutschen Verlag. Das ist ziemlich gut. Hast du schon mal gelesen?
Keine Ahnung, wovon du redest. Keine Ahnung, wovon ich zumindest rede. Nicht, wenn es um ein gutes Buch geht.
Ja, okay. Ich kenne da ein Buch, aber. Ja, also da du dich ja da sehr gut auskennst und auch dir mittlerweile einen guten Namen gemacht hast, freue ich mich eben, das heute mit dir diskutieren zu dürfen. Und in der .NET-Microsoft-Welt ist halt wie so oft mal wieder alles ein bisschen anders. Zumindest mal so wie ich oder wie wir das erleben draußen in der freien Wildnis bei den Endkunden in kleinen, mittleren und auch großen Projekten. Ja, die ganze Web-Services, also die klassische Web-Services-Schiene, also geschwängert von SOAP und WSDL, die wurde ja durch die .NET-Plattform so richtig, ich sag mal, populär. Ja, das weißt du ja selber, mit .NET 1.0 kam da sehr umfangreicher schon für die damalige Zeit Support und eine Funktionalität innerhalb der .NET-Plattform und auch in Visual Studio. Diese ganze Restifizierung, so möchte ich es mal nennen, hat Microsoft eigentlich ein bisschen verschlafen gehabt. Also angefangen mit der ganzen Ruby-Welt und dann auch die Java-Welt, die dann auch später aufgesprungen ist, hat sich ja REST immer mehr, ich sag mal, durchgesetzt als Alternative. Manche, ja, die super hardcore REST-Erfahrens, die sagen, es gibt nur noch REST, das möchte ich also nicht so stehen lassen, genauso wenig wie ich stehen lassen möchte, es gibt nur Web-Services, es gibt halt zwei unterschiedliche, Denken und zwei unterschiedliche Weltanschauungen, die jeweils ihre Vorzüge und auch ihre Nachteile haben. Aber in der .NET-Welt war es halt lange Zeit einfach, entweder unbekannt oder es wurde einfach stiefmütterlich behandelt, weißt du?
Kann man dann sagen, dass jetzt im Moment die Meinung in .NET-Kreisen ist, dass eben beides eine Daseinsberechtigung hat, dass man mal das eine und mal das andere verwendet, mal REST und mal Web-Services?
Ja, also ich denke, wir kommen langsam dahin. Ich meine, das ist natürlich auch die Aufgabe von so technischen Consultants, externen Architekten wie jetzt unser eins, diese Denke, diese Sensibilisierung voranzutreiben. Ja? Also wenn ich dann bei Kunden bin, und habe den Luxus, dann zum Beispiel mal auf einer grünen Wiese anfangen zu dürfen in einem Projekt, dann diskutieren wir durchaus am Anfang die unterschiedlichen architekturellen Ansätze. Und da ist REST natürlich dann immer ein großes Thema. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir schon dahin gekommen sind, dass jetzt jeder, der sich mit verteilten Anwendungsarchitekturen auseinandersetzt in der .NET-Welt, automatisch immer gleich an diese alternative Herangehensweise denkt und die dann auch gleich evaluiert, also soweit sind wir noch nicht, aber REST ist auf jeden Fall in der .NET-Welt zumindest mal auf der technischen Ebene auf jeden Fall angekommen.
Was wären aus deiner Sicht Argumente oder wie verargumentierst du, wann man welche der beiden Varianten verwenden sollte?
Das ist jetzt natürlich die Gretchenfrage und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann und mag die auch gar nicht pauschal beantworten, weil es hängt wirklich immer von der jeweiligen Situation des Projektes und des Kunden ab. Was wir gemerkt haben, also vielleicht ein Zwischensatz, also ich bin, wie vorhin schon ganz kurz erwähnt, ich bin jetzt kein Hardcaller, was ich vielleicht früher mal war, wenn es um diese ganzen Web-Services und die Contract-First-Sachen da so ging, aber ich bin kein Hardcaller mehr, der sagt, okay, immer nur das oder immer nur das andere. Das auf keinen Fall. Und das bedingt natürlich, dass ich erstmal kennenlernen muss und erstmal wissen muss, was sind jetzt die Anforderungen des Projekts, was sind vor allem die nicht funktionalen Anforderungen, zum Beispiel wenn es um Skalierbarkeit geht, zum Beispiel wenn es um einfache Integration oder Interoperabilität geht mit potenziell anderen Plattformen. Aber auch, und das ist das, was ich immer mehr sehe, ja, die Skills der jeweiligen Architekten und Entwickler beim Kunden. Weil, wie du ja selber am besten weißt, ist REST, also für REST muss man einfach anders da denken, als man das halt so bei SOAP oder operationsbasierten Ansätzen macht, ne?
Mhm. Und, würde ich sicher zustimmen, ja.
Genau, und da hakt es halt meistens dann dran. Also da fehlt noch einfach ein bisschen mehr Sensibilisierung, habe ich das Gefühl zumindest.
Mhm. Okay, also eine Sache, die ich immer vertrete, da würde mich wirklich deine Meinung so in dem .NET-Umfeld interessieren, ist, dass es keinesfalls so ist, dass REST immer die beste Wahl ist und in jedem Fall man unbedingt immer RESTful HTTP verwenden muss, sondern es durchaus Fälle gibt, wo es einfach andere und bessere Architekturen für die Kommunikation zwischen Systemen gibt. Zum Beispiel vertrete ich dann, also sich im Java-Umfeld, dass man sowas wie JMS zum Beispiel auch mal verwenden kann, also Message Queuing verwenden
ganz
kann.
Ganz genau, ja.
Ich tue mich aber schwer mittlerweile, so gern ich also diesen diplomatischen Mittelweg eigentlich gehe, weil das immer so, das ist so ein bisschen der, sagen wir mal, der, wo man sich mit den wenigsten Leuten verdirbt. Eigentlich geht man ja immer gerne so den Mittelweg und
das
mal
das,
mal
das. Das ist der Consultant-Weg, oder?
Genau, das ist der Consultant-Weg. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil es mir echt schwer fällt, also wenn es nicht um die gültigen Argumente, die du gerade genannt hast, geht, also nicht um Skills oder vielleicht auch um Politik, was auch ein gültiges Argument ist, ja. Sondern wenn es wirklich rein technisch geht, dann habe ich das Gefühl, es ist die RESTful HTTP-Variante eine gültige Option. Es sind viele andere Dinge auch eine Option, die eben konsequent irgendwas verfolgen, zum Beispiel Message Queuing oder von mir aus auch mal Distributed Objects oder RPC, wenn das halt da passt. Aber dieser Gedanke, den viele mal hatten, den wir beide auch hatten, wir haben ja schon früher über diese Themen diskutiert, mhm, und waren uns da im Webservice-Umfeld eigentlich immer erstaunlich einig, fand ich. Dieser Mittelweg, dieser Versuch, technologisch eine Obermenge all dieser Architekturen zu finden, das habe ich das Gefühl, ist ein bisschen aus der Mode. Deswegen es mir schwerfällt, für die Webservices, für die Soap-Whistle-Webservices-Welt gute technische Argumente zu finden.
Ja.
Also, siehst du das auch so oder ist das nur meine eingefärbte Wahrnehmung?
Bröckeln immer mehr, finde ich, die Argumente pro der alten Welt, sage ich mal, oder des alten Weges. Was man natürlich auch vor allem dann sieht, jetzt in dem ganzen Strom von Cloud Computing und natürlich auch Windows, Azure in der Microsoft-Welt, da wird ja auch alles, ich sag mal, verwebifiziert bzw. verrestifiziert, ja, und man sieht eigentlich wenig so Soap oder klassische Web-Services-Ansätze. Das Problem ist aber ganz einfach, also eines der großen Probleme oder Hürden oder mentalen Widerstände, so möchte ich das mal sagen, auf die ich immer wieder stoße, ist ganz einfach, die Leute haben sich so dran gewöhnt, auch wenn es eigentlich falsch ist oder wenn man sich damit auch viel Ärger einhandelt, ne, zu sagen File New Project Web Service und zu sagen rechte Maustaste Add Web Reference oder Webverweis hinzufügen. Und jetzt meinen sie, sie machen auf einmal SOA. Mhm. Und was natürlich überhaupt der Fall ist. Ja. Ich meine, das ist ja nichts anderes als eine XML-geschwängerte Variante von RPC in dem Fall dann.
Okay. Vielleicht ist das eine gute Brücke darüber, wenn wir ein bisschen konkreter werden jetzt im .NET-Umfeld, wie man es denn da macht. Also wie würde man, wenn man diesen REST-Ansatz verfolgen will, wie würde man im .NET-Umfeld vorgehen? Vielleicht fangen wir mal mit dem grundsätzlichen, mit den einfacheren Mechanismen an.
Also, das ist eigentlich das Lustige dran, bevor die ganze Welt irgendwie so von REST gesprochen hat. Ich meine, diese Doktorarbeit, die gab es natürlich schon vorher, aber bevor REST so hochgekocht wurde, hat man das natürlich in der .NET oder Microsoft-Welt auch schon so ähnlich gemacht. Jetzt vielleicht nicht bis zum Exzess, dass man jedem Ding jetzt eine ID gibt und dass man hier die Verlinkung nutzt und so weiter, aber dass man halt über einfache HTTP-Ismen, also über die HTTP-Verben, ganz einfach sich Daten holt, meistens in Form von XML oder sowas, ja. Und das konnte man ja schon machen mit der allerersten Inkarnation von ASP.NET. ASP.NET ist seit der ersten Geburtsminute, Sekunde, Stunde eine sehr erweiterbare Plattform und eines der essentiellen Erweiterungsmittel in ASP.NET sind die sogenannten HTTP-Händler. Also es ist so eine Pipe-and-Filter-Architektur und ganz am Ende stehen eben sogenannte HTTP-Händler und in den HTTP-Händlern bekommst du den Zugriff auf den rohen HTTP-Request und den Zugriff auf die rohe HTTP-Response und kannst dann da eben tun und lassen, was du willst. Und so haben viele Leute ja schon so leicht in Richtung REST programmiert, jenseits von den ASP.NET-Webforms und jenseits von den ASP.NET-Webservices.
Das heißt, es ist also vom API her unterstelle ich mal für mich als Java-Menschen so ähnlich wie so ein Servlet-API auf der Ebene. Ist das richtig?
Ja, du bekommst, also es gibt eine zentrale Methode, Process, ja, und da kommt einfach ein Kontext rein und auf dem Kontext hast du sämtliche Server-Variablen, hast du den HTTP-Request, die HTTP-Response, dann machst du eben irgendwie deinen Datenzugriff oder deine Anwendungslogik und dann musst du halt dafür sorgen, dass du genau das Format ausspuckst, was der Anfrager eben erwünscht hat. Mhm. Aber das ist auf einer sehr tiefen Ebene. Also ich meine, ist so kurz überhalb der HTTP-Ebene, halt ein bisschen weggekapselt innerhalb von ASP.NET.
Mhm. Wie sieht das generell mit der Restfulness von ASP.NET Web-Anwendungen aus? Also ich meine, ich frage es ein bisschen rhetorisch, aber was ich von außen sehe, macht mich da nicht glücklich.
Ja,
Wie sieht das intern aus?
Diese klassische Variante, der klassische Weg, ASP.NET Web-Anwendungen zu bauen, war halt auch der klassische und historische Microsoft-Weg. Die Ursprünge von .NET, die kamen ja daher, dass man die VB6-Entwickler und die MFC-Entwickler abholen wollte und in diese neue Welt bringen wollte. Und vor allem in die Welt von Web-Anwendungen und von Web-Services. Und da hat man eben dieses ASP.NET Webform-Modell gemacht. Und da ist natürlich überhaupt nichts mehr von der eigentlichen Stärke und von der eigentlichen Sexiness von HTTP übrig geblieben. Man hat quasi das VB-Modell, das VB-Denkmodell, also VB6-Denk- und Handlungsmodell in die Webwelt transportiert und hat somit natürlich auch die Webwelt und HTTP als grundlegendes Protokoll natürlich auch vergewaltigt, mehr oder weniger. So möchte ich das mal formulieren.
Vielleicht sollten wir darauf ein bisschen eingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass wir Zuhörer haben, die mit ihren Webforms da eigentlich ganz glücklich sind. Oder gibt es das nicht? Doch, das gibt es doch schon, oder? Also von dem Entwicklungsmodell her, von der Leichtigkeit, mit der man damit UIs baut, sagen wir mal langfristige Folgen mal vorweggenommen, also von der Leichtigkeit her ist das doch normalerweise etwas, was hoch gelobt wird von den Leuten, die das nutzen. Oder nehme ich das falsch wahr?
Du sprichst es von den ASP.NET...
Ich spreche von den ASP.NET Webforms, naja, von der reinen UI-Entwicklung.
Naja, ich meine, also... Wenn du diesen Draggy und Robby-Style haben möchtest und dieses Control-Modell, also wie gesagt, ja, du hast ja dann sogenannte Server-Controls, die bindest du in deine Seitenbeschreibung ein und die werden dann auf dem Server ausgeführt und dann wird HTML und JavaScript draus gerendert und so weiter. Ist erstmal ganz nett, aber das Problem ist natürlich, in der heutigen Zeit spricht jeder und auch zu Recht von immer komplexer werdenden Anwendungen, immer komplexer werdenden Anforderungen, und von Testbarkeit und Separation of Concerns, ja, und innerhalb von ASP.NET Webforms ist eigentlich überhaupt keine Separation of Concerns, und wenn du ASP.NET Webforms basierte Anwendungen wirklich testen willst, da bekommst du einen Vogel, also da, wirklich, da, das ist Gaga. Das hat natürlich Microsoft auch dann irgendwann mal gemerkt, nämlich 2007, also eigentlich 6 Jahre, nachdem ASP.NET das erste Mal auf die Welt kam, und hat ein Äquivalent, nicht Äquivalenz, aber ein gleichberechtigtes ASP.NET-Modell neben Webforms gestellt und das nennen sie ASP.NET MVC. Also MVC im Sinne Anlehnung an das Model View Controller Pattern, und das heißt dann auch eben so, also ASP.NET MVC steht für ASP.NET Model View Controller, um eben diese Separation of Concerns dann auch wirklich explizit zu machen.
Mhm. Wie sieht das da aus? Also mit welchem, wie sieht das Modell aus, mit dem ich da entwickle? Benutze ich da auch sowas? Also dann vielleicht erläutert es einfach mal. Wie dann
genau. Also es ist auf jeden Fall mal komplett anders da als Webforms. Wenn du jetzt also ein ASP.NET Webforms Entwickler bist und dir MVC anguckst, dann denkst du auch, in welchen Film bin ich denn jetzt reingeraten? Wenn du aus der Java, na gut, weiß ich nicht, aber wenn du so aus der Ruby-Welt kommst, ne, dann ist es natürlich sehr, sehr familiär, weil bestimmte Aspekte, denke ich mal, sehr stark angelehnt sind, man könnte sogar fast sagen, kopiert wurden. Also gut, es fängt eigentlich an mit der Pipeline, mit einer Routing- oder Routing-Engine. Das heißt also, du registrierst sogenannte Routen, ja, und diese Routen, die formulieren natürlich dann entsprechende URLs oder URL-Fragmente und die werden dann eben gemappt auf entsprechende Controller. Diese Controller sind ganz normale .NET-Klassen oder C-Sharp oder VB.NET-Klassen, die dann sogenannte Actions haben. Und diese Actions, die kannst du dazu verwenden, um dann die entsprechenden Views halt zu betanken. Und diese Views, das können jetzt wiederum Views sein in einer Seitenbeschreibungssprache, so ähnlich wie bei Webforms. Aber das Nette ist bei ASP.NET MVC, diese View-Engines, die sind quasi offen. Es gibt auch schon sehr viele alternative Vue-Engines auf dem Open-Source.NET-Markt. Und ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie an die 8, 9 oder 10 verschiedene Vue-Engines, die halt jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Ist aber, wie gesagt, ein komplett anderes Modell, als der landläufige ASP.NET Webforms-Entwickler heutzutage kennt.
Mhm. Im Rails-Framework gibt es dieses Routenkonzept auch. Also gestartet ist es damit, dass man Routen hat, die das initiale Default-Routing-Modell, dass man im Prinzip aus der URL den Namen des Controllers ableiten kann und aus der URL oder URI ebenfalls auch die Aktion ableiten kann, die da aufgerufen wird. Was natürlich so ein Geschmäckle hat aus REST-Sicht, weswegen das in Rails irgendwann mal runterpriorisiert wurde und seit 1.2, mittlerweile ist man schon fast bei der Version 3, mittlerweile da sehr stark versucht, das Ganze ressourcenorientiert zu machen. Das heißt, im Rails-Kontext, wenn man da so einen Standard-Controller generiert, dann hat der eine Reihe von Methoden, die relativ einheitlich gemappt werden oder auf die HTTP-Methoden relativ einheitlich gemappt werden. Gibt es sowas im Spring MVC-Umfeld auch oder muss man da selber daran denken?
Da muss man selber daran denken. Da muss man selber daran denken eigentlich. Aber was ich bei ASP.NET MVC eigentlich auch schön finde, ist, dass es auch Convention over Configuration macht. Ja? Das heißt also, es werden bestimmte Namenskonventionen ganz einfach vorausgesetzt, wenn es zum Beispiel von dem Mapping oder der Zuordnung von den Actions innerhalb des jeweiligen Controllers auf die Views geht. Und so wird es dann eben dann auch abgebildet in Unterordnern innerhalb von deinem Projekt, die dann halt entsprechenden Namenskonventionen folgen müssen.
Okay. Wenn du jetzt die freie Wahl hast, also das ist jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen, aber wenn du die freie Wahl hast, dann würdest du für ein neues Projekt, wo du auf der grünen Wiese startest, sicher eher das ASP.NET MVC nehmen als ASP.NET mit Webforms, richtig?
Also persönlicher Gusto ja, aber ich, wenn es jetzt eine kleine Klitsche ist, die eine interne CMS oder irgendwie Customer Relation Management Anwendung selber zusammenstricken muss, dann vielleicht auch doch nicht. Weil, also, das kommt dann halt wieder auf die voraussichtliche Lebenszeit drauf an, auf das Budget, was zur Verfügung steht, wieder das Skillset, weil ich meine, die .NET-Entwickler, die ich so kenne und die wir so kennen, die kommen halt aus der klassischen .NET-Ecke, ne? Also Webforms und Windowsforms und so weiter. Und dafür ist es erstmal ein ziemlicher Gedankenbruch und dann natürlich auch wieder eine steilere Lernkurve, sich jetzt in diese MVC-Welt einzudenken. Also ich persönlich, ich bin gerade in einem sehr großen Projekt, bei einem sehr großen Kunden in Österreich. Die haben eine der größten ASP.NET getriebenen Webseiten, also in Europa auf jeden Fall. Und die kommen jetzt mittlerweile an ihre Grenzen. Ja, wenn es um Erweiterbarkeit geht, wenn es um Pflegbarkeit geht, wenn es um Testbarkeit geht, etc. pp. Und da spielen wir jetzt momentan mit dem Gedanken natürlich, ASP.NET MVC sozusagen als Retter mit ins Spiel zu bringen. Da kommen aber natürlich noch andere Aspekte mit rein, wie fängt man komplett neu an oder macht man eine teilweise Migration und Integration und so weiter und so fort. Aber persönlich finde ich eigentlich den Ansatz von MVC sehr interessant, ja.
Okay. Gut, vielleicht machen wir mal den Übergang von Web-Anwendungen im Sinne von, also Web-Anwendungen, die halt menschlichen Endkunden ansprechen, Browser ansprechen, hin zu RESTful Services. Also ja. Ob der Unterschied wirklich so groß ist oder nicht, kann man ja lange debattieren.
Ja.
Ich glaube, in der .NET-Welt von der Framework-Unterstützung her gibt es da schon einen deutlichen Unterschied.
Ja, aber, also machen wir gleich, okay, aber
okay.
Ich fand den Satz von dir interessant. Viele Leute sehen ASP.NET sozusagen als GUI-Web-Plattform, ja. Aber jetzt spätestens mit ASP.NET MVC ist das eigentlich nur noch Syntactic Sugar, weißt du? Weil dann ist ja quasi der View, den du dann dir baust, der spuckt dann halt HTML aus zum Beispiel oder JavaScript oder JavaScript. Aber was spricht dagegen, wenn der View dir einfach nur plain old XML ausspuckt? Oder was spricht dagegen, wenn der View dir einfach JSON ausspuckt? Also da verschwimmen die Grenzen. Und es ist auch immer eine große, große Diskussion, wenn sich der Kunde für einen REST-basierten Architekturansatz entscheidet in der .NET-Welt, ob er jetzt ASP.NET MVC nimmt, weil mit dem geht es auch wunderbar, oder eben die Alternative, auf die du ja schon angespielt hast, nämlich die allmächtige WCF, also die Windows Communication Foundation.
Dann lass mich da noch kurz einhaken. Also ich teile diese Meinung absolut. Ich bin überhaupt gar nicht der Meinung, dass man trennen muss und dass es irgendwie ein Framework geben muss, mit dem man RESTful Services für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation realisiert und ein anderes Framework, mit dem man Web-Oberflächen macht. Überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil, je mehr man das zusammenpackt, umso mehr. Umso sinnvoller ist das Ganze. Das ist interessant, dass die gleiche Diskussion gibt es und gab es in der Java-Welt auch. Also Sun hat mit dem JSR 311, mit JAX-REST, Java, for RESTful Web Services, sich entschieden, das zu trennen, also extra ein API zu machen für die Serviceentwicklung. Und das ist eine der größten Schwächen eigentlich daran, an diesem Ding, dass es keinen standardisierten Weg gibt, da jetzt User-Interfaces rein zu generieren. Und gleichzeitig gibt es im Java-Umfeld ein Standard-Web-Framework, das alles andere als RESTful ist, nämlich JSF. Also da, das ist eher noch so wie Webforms, was die RESTfulness angeht. Also da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Das machen aus meiner Sicht die Rails-Leute besser, die Django-Leute besser, also diese vielen Open-Source-Frameworks für dynamische Sprachen sind da schon sehr viel früher drauf gekommen, das zu machen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sich da verstärken wird.
Okay, cool. Also, wie gesagt, die andere Alternative, technologische Plattformalternative in der .NET-Welt ist jetzt die WCF, die Windows Communication Foundation. Ich glaube, wir haben in der zweiten Episode schon mal darüber kurz gesprochen gehabt, wo es um Frameworks ging, so SOA-Frameworks, irgendwie sowas. Mhm. Und die Windows Communication Foundation ist eben, wie der Name ja schon sagt, eine Foundation, und ich sage immer, eine Foundation siedle ich logisch auf der logischen Abstraktionsebene nochmal unterhalb von einem Framework an. Das heißt also, da sind wirklich die grundlegenden Mechanismen und APIs und Konfigurationsmöglichkeiten drinnen, um Anwendungskommunikation zu bauen. So, das kann jetzt SOAP-basiert sein, das kann jetzt irgendwie interoperabel sein, mit XML spitze Klammern verschicken, das kann aber hochproprietär, aber dafür optimiert binär zwischen .NET und .NET sein, oder das kann eben auch über eine ganz andere Schiene gehen, und das ist das, ja, und jetzt komme ich in die Bredouille, Stefan, weil viele Leute sagen, es ist die REST-Funktionalität von WCF, aber dagegen sträube ich mich eigentlich. Es ist eigentlich das sogenannte Web-Programmiermodell von der WCF, weißt du? Und das ist nämlich genau da, wo sich ja dann auch in vielen Diskussionen, und das wirst du wahrscheinlich noch öfters gehabt haben als ich, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Wo fängt REST an und wo hört eine profane Web-Programmierung mit HTTP-GET und HTTP-POST auf? Mhm. Genau, und die Funktionalität, die da in der WCF drin ist, also jetzt momentan WCF 3.5 Service Pack 1, das ist ja die aktuelle releasede Version, als auch dann später in .NET 4.0, ist zwar schon ganz nett, aber es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass diese REST-Funktionalität nachträglich auf die WCF aufgepresst wurde. Es war ja nicht von vornherein angedacht und von vornherein mit rein designed in dieses Framework oder in diese Foundation, sondern es wurde dann fast posthuman aufgesetzt bzw. angeflanscht.
Was heißt das? Worin äußert sich das dann? Also was kann man und was kann man nicht?
Naja, also also ich sage erstmal, wie es eigentlich funktioniert. Die WCF funktioniert ja sehr explizit über die Formulierung von Contracts. Okay. Und dann gibt es eben eine Möglichkeit in dem Web-Programming-Model, also in dem Web-Programmiermodell von der WCF jetzt sozusagen Web-Programming-Contracts zu bauen. Da gibt es dann Attribute in .NET. Das eine heißt Web-Get und das andere heißt Web-Invoke. Und für Web-Invoke habe ich dann halt eben Post, Put, Delete. Okay. Mhm. Das heißt, was die WCF eigentlich macht, ist nichts anderes als das Mappen oder das Routen von URLs über sogenannte URI-Templates oder URI-Templates auf Operationen, sprich auf Methoden in meiner Service-Klasse.
Das ist eigentlich. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Was fehlt dann? Gibt es Unterstützung für Content Negotiation?
Genau, also das ist das, was momentan fehlt. Das wird aber jetzt in .NET 4 kommen. Also so Dynamic Content Negotiation, wo man dann entweder auf den Content Type Header guckt oder vielleicht auf den Query String oder das vielleicht sogar konfigurierbar machen kann. Das ist momentan nicht drinnen. Das gibt es nur über Erweiterungen, so Open Source. Erweiterung, also wir haben zum Beispiel so eine kleine Bibliothek gebaut, die wir dann demnächst auch mal veröffentlicht werden, wo wir dieses Feature eingebaut haben, aber im eigentlichen .NET Framework wird es dann erst mit .NET 4.0 kommen im April.
Wie sieht das mit solchen Dingen aus wie E-Tags oder andere HTTP-Header? Kommt man an sowas ran auf dieser Abstraktionsebene oder ist man davon abgekoppelt?
Nee, also man kommt schon dran. Es gibt über das Programmiermodell von dem Web Programming Mod gibt es den sogenannten Web Operation Context. Und da kommst du ganz normal an die HTTP-Header ran und natürlich auch an die E-Text, aber musst du es dann halt alles schön explizit ausprogrammieren, deine Conditional Gets und was du halt gerade eben alles haben möchtest, weißt du? Mhm. Und in .NET 4.0 wird es da halt auch ein bisschen mehr Framework-Unterstützung geben. Ich werde dann, am Ende werde ich mal eine Liste von so, sind so ungefähr 6 bis 7 URLs und Links mal zur Verfügung stellen, die wir dann auch wieder veröffentlichen werden. Und da gibt es zum Beispiel dann Informationen, wie das mit dem Web-Programming-Model funktioniert und was dann in .NET 4.0 zum Beispiel neu sein wird.
Mhm. Wie sieht das dann aus? Ist dann der Anspruch, dass ich mit diesem Modell ein und dieselbe Logik sowohl als SOAP WSDL Web Service rausreichen kann, als auch als REST?
Das ist Full, oder? Das ist eine schöne Frage, ja. Ich meine, wo es geht und wo es Sinn macht, haben wir das durchaus gemacht bei Kunden, ja. Aber es ist halt manchmal nicht wirklich möglich. Also zum einen mal von den unterstützten Datentypen beispielsweise. Eine Sache, was die WCF, dieses Webprogrammiermodell, kann, ist entweder die Daten rauszureichen in JSON oder in Form von XML, also Plain XML. Aber was ist jetzt, wenn ich dann so arbitrary Data haben möchte, also zum Beispiel ein Bild, ja, oder halt ein PDF oder halt ein Video oder sowas, dann muss ich das, also ich meine, das geht auch, aber dann muss ich quasi in der Programmierschnittstelle, also in meiner Methodensignatur in .NET, beispielsweise jetzt in C#, muss ich einen Stream zurückgeben. Das heißt also, ich muss dann irgendwie dafür sorgen, dass mein Binary Large Object irgendwie in einen Stream kommt oder aus dem Stream rauskommt. Und dann muss ich dann wieder über dieses explizite API, diesen Web Operation Kontext, muss ich dann den Content Type Header der HTTP-Antwort setzen. Ja? Mhm. Und das sind natürlich solche Implementierungsdetails, die mache ich bei SOAP entweder gar nicht oder schon mal von vornherein komplett anders da. Das heißt also, je nachdem, was die Anforderungen an die Schnittstelle sind, kann ich das durchaus homogenisieren, aber manchmal eben auch nicht. Also meistens landet man dann eben da drin und das ist ja dann auch wieder ein durchaus gängiges Pattern, dass ich zwei unterschiedliche, sehr schmale Fassaden habe, eine SOAP-Fassade und eine REST-Fassade, die dann halt sozusagen die Protokolleigenheiten machen, die dann auf eine gemeinsame Service-Implementierung zugreifen dann.
Okay. Nachdem wir jetzt über ASP.NET MVC und ASP.NET Webforms und über WCF gesprochen haben, das sind ja alles relativ bekannte Dinge. Ja gut, ASP.NET MVC ist vielleicht schon wieder relativ neu, aber, ja. Aber was gibt's noch? Was gibt's noch an neuen Sachen?
Ja, ich hatte ja das Vergnügen, im November 2009 wieder auf der PDC, auf der Professional Developer Conference in Los Angeles zu sein. Das ist ja das mittlerweile jährliche Event, wo Microsoft versucht, seine Entwicklergemeinde zu beeindrucken. Ja, und da wurde jetzt eine neue, wie soll ich es denn sagen, eine neue Marketingkampagne angekündigt rund um WCF. Also WCF ist jetzt sozusagen die Services-Plattform. Ja. Es gibt die ganz normalen WCF Core Services, so heißen die jetzt. Das sind die SOAP-basierten Services. Es gibt die sogenannten WCF Web Services, also Web Programming Model Services. Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann gibt es die sogenannten Workflow Services. Das ist dann die WCF in Verbindung mit der Workflow Foundation, mit der neuen Workflow Foundation 4. Und es gibt die sogenannten WCF Data Services und die WCF RIA Services. Und jetzt ist natürlich die Verwirrung groß schon. Ne? Die WCF Data Services, die hießen bis vor ein paar Monaten noch ADO.NET Data Services. Und ADO.NET ist ja jetzt bekanntermaßen, zumindest für die Leute und die Zuhörer aus der .NET-Welt, ja, eine Datenzugriffstechnologie bzw. ein Sammelsurium von Technologien. Das Ding hieß früher im Codenamen Astoria. Und ADO.NET Data Services ist eigentlich nichts anderes als ein REST-Kopf vor dein Datenmodell zu stellen. Viele behaupten, es ist eine Art und Weise, eine REST-Schnittstelle, eine REST-Fassade vor deine Datenbank zu stellen. Das ist aber nur das, was von Microsoft-Leuten immer wieder demonstriert wird auf Konferenzen und in Artikeln. Es geht einfach darum, dass du dein Datenmodell sozusagen, ob das jetzt aus einer Datenbank kommt oder über eine Datenbank generiert wurde oder ob du das selber irgendwie modelliert hast, Das ist dann egal, aber es ist eben eine Möglichkeit, um 1:1 ein existierendes Datenentitätenmodell über eine standardisierte REST-Schnittstelle nach außen zu stellen. Ob man das jetzt mag oder ob man das nicht mag, ich glaube, das ist vielleicht sogar etwas jenseits von diesem Podcast, die Diskussion.
Mhm. Ist das das, was ich neulich irgendwo gesehen habe, aber was sich dann sehr stark auf RSS und Atom und AtomPub abstützt?
Genau.
Ist die richtige Stelle?
Okay. Ja, genau.
Vielleicht können wir da kurz noch ein bisschen was zu sagen. Natürlich. Also Atom, ich denke, die meisten Zuhörer kennen wahrscheinlich RSS. Das ist, glaube ich, allgemein gut als Syndication-Format für Weblogs oder andere Inhalte.
Genau.
Und dann gibt es Atom, das Atom-Syndication-Format. Ich behaupte immer, dass es RSS in gut. Also, dass es das Ganze halt vernünftig standardisiert. Gibt es einen offiziellen Internet-RFC, einen IETF-RFC dazu. Und jenseits dieses Syndizierens von irgendwelchen Contents menschlich lesbaren Inhalten kann man Atom halt auch benutzen, um Notifikationen über beliebige andere Ereignisse durch die Gegend zu reichen. Man schreibt halt einen Feed, in dem bestimmte Dinge drin sind, wie zum Beispiel Notifikationen über neu eingegangene Bestellungen oder frisch erstellte Rechnungen oder was weiß ich, irgendwelche Fraud-Events, die möglicherweise verarbeitet werden müssen. Also man kann damit alles Mögliche machen. Das Ganze ist im Prinzip nichts anderes als ein Dokument, das ausgeliefert wird, wenn man per HTTP-GET auf die entsprechende Ressource halt einen lesenden Zugriff macht. Mhm. Und dann gibt es AtomPub als Protokoll, das es erlaubt, Entries, also Atom-Entries, einzelne Notifikationen oder einzelne Dokumente eben auch schreibend irgendwo hinzupacken. Also das wäre so eine Art generisches, standardisiertes, REST-konformes Daten Zugriffs-API und das scheint Microsoft mittlerweile sehr stark zu umarmen.
Genau. Und diese ganz, also erstmal eine schöne Erklärung der ganzen Standards, danke dafür. Und diese Standards, also vor allem Atom und AtomPub verwendet jetzt Microsoft, um ein neues, ja, sie nennen es The Open Data Protocol, also OData zu etablieren. Das wird jetzt auch standardisiert und soll eben genau dieses Datenformat inklusive der Abfrage-Query, der Query-Syntax eben beschreiben, die verwendet wird zum Beispiel in den WCF-Data-Services und dann wohl auch in den WCF-RIA-Services.
Mhm, das passt ganz gut, weil sowas wie Query-Strings oder generell eine Abfragemöglichkeit, eine Filtermöglichkeit ist in Atom nicht spezifiziert.
Jawohl.
Insofern passt das ganz gut, klingt für mich auch so ein bisschen typisch nach Microsoft-Strategie, Embrace und Extend und so, aber
ich sag dazu wohl nichts, aber du hast wahrscheinlich nicht Unrecht.
Okay. Gut, es war ganz interessant, auf einer der letzten Konferenzen, auf der ich war, auf der QCon, hat Don Box einen Vortrag gehalten.
Ja.
Für diejenigen, die mich kennen, das ist einer der Väter, wenn nicht der Vater von SOAP und der gesamten WCF-Strategie bei Microsoft. Der mittlerweile in diesem gesamten Datenumfeld tätig ist.
Genau.
Mit solchen Dingen wie Oslo. Nee, so heißt es nicht mehr richtig. Wie heißt es diese Woche?
SQL Server Data Modeling Tools.
Okay. Wie auch immer. Also der sich mit diesem ganzen Thema Modellierung, ja. Daten beschäftigt.
Genau.
Und der hat eben diese Brücke auch geschlagen zwischen diesem Thema, also im Prinzip Datenmodellierung, Metamodellierung und dem Zugriff darüber über generische Dienste.
Ja.
Da treffen sich so ein paar Welten, da treffen sich eigentlich genau genommen du, der Markus und ich mit unseren Lieblingsthemen.
Ja, so ist es, ja.
Ganz witzig.
Genau, ja. Er hat noch einen, also ich meine, Don Box hin oder her, ja, ich meine, sein Lack bröckelt natürlich auch mittlerweile, aber er hat natürlich auch einen sehr scherzhaften Satz gesagt und ein Zitat auf seinem Vortrag auf der PDC. Dieses OData, also dieses zu spezifizierende, aber schon verwendete Open Data Protocol, ist das OLEDB for the Web. Also quasi OLEDB oder ODBC für das Internet. Mhm. Weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann.
Naja, wenn man, also kann sich ja jeder da reindenken, was er möchte.
Ja, genau.
Wenn man es positiv oder negativ findet, so ist eine andere Frage. Okay. Was um Himmels Willen sind die WCF RIA Services?
Toller Name, oder?
Ja, super.
Also. Eigentlich sind die WCF RIA Services eng verbunden mit Silverlight als Frontend und als UI-Technologie. Die WCF RIA Services kann man aber auch jenseits von Silverlight verwenden. Also man kann es auch mit Windows Forms und mit ASP.NET und mit jeglicher kleinseitigen UI-Technologie verwenden, die Microsoft so anbietet. Was die RIA Services machen ist, sie verwenden als Kommunikationsmedium, als Kommunikationsstack verwenden sie eben die WCF, also Windows Communication Foundation, und zwar entweder die SOAP-Features oder eben diese REST- bzw. Web-Programmier-Features. Und wofür WCF Reader Services aus meiner Sicht, meiner Meinung nach sind, vorhergesehen sind oder sinnvoll sind, sind so CRUD-orientierte Datenbearbeitungsapplikationen. Also wo man sich zum Beispiel bis zu einer bestimmten Größe nicht wirklich jetzt Gedanken machen muss über die Trennung von Service Code und von Client-Code, ja, weil wir ja jahrelang immer rumgelaufen sind und sagen, okay, die Grenzen sind explizit und modelliert Contract und so weiter, ist ja auch alles gut und alles schön, aber irgendwo kann man es natürlich auch übertreiben, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel zwei Projekte gehabt, wo wir schon eine Vorab-Version von den WCF Reader Services eingesetzt haben, ganz einfach wieder relativ kleine Anforderungen, relativ kleines Team, auch relativ kleiner Kundenkreis oder Benutzerkreis dann von der Endausbaustufe von der Anwendung. Und da haben wir eben WCF Reader Services verwendet, um relativ schnell mit einer sehr hohen Produktivität eine ziemlich abgedrehte Anwendung im Sinne von Benutzbarkeit hinzuzaubern. Das ist auch eine komplett verteilte Anwendung. Also das Silverlight UI läuft ja im Browser oder ab Silverlight 3 kannst du es ja auch out of Browser machen. Dann schaut es aus, als wäre es wie eine installierte Anwendung, die dann aber über Service-Aufrufe mit dem serverseitigen Teil der Applikation, also mit dem eigentlichen Applikationslogik und dem Datenzugriffscode spricht. Aber du hast halt in WCF Reader Services so eine patterns-gestützte Unterstützung und Hilfestellung, um nicht jedes kleinste Detail von der WCF und von der Kommunikation sozusagen ausprogrammieren und auskonfigurieren zu müssen. Also es ist eine Abstraktionsebene überhalb der WCF und überhalb von Silverlight-Kommunikationsmechanismen.
Wäre es dann ein gutes Architekturmodell im .NET-Umfeld zu sagen, ich mache mein Backend, versehe das mit einem RESTful-API und kann das dann nutzen, um es sozusagen anwendungsmäßig zu verwenden, also für Integrationszwecke vielleicht, genau. Wenn ich irgendwo einen Python oder Ruby oder Java-Client habe, der kann sich das daraus holen und gleichzeitig baue ich ein Silverlight-UI, was auf diese REST-Backend zugreift?
Genau, ja. Das wäre eine Möglichkeit, genau.
Okay. Gut, dann gibt es vielleicht aber auch noch was anderes. Also dem Microsoft-Umfeld gibt es ja entgegen landläufiger Meinung nicht nur die von Microsoft selbst zur Verfügung gestellten Technologien. Es gibt ja mittlerweile auch durchaus ein bisschen was drumherum.
Ja.
Entschuldige, bevor wir da sagen, ist ASP.NET MVC, das stammt von Microsoft selbst, aber ist Open Source? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja, genau so ist es, ja. Also du kannst auf codeplex.com gehen und da kannst du dir den kompletten Source-Code runterladen.
Das ist ja revolutionär.
Okay. Tja, ja, also diese ASP.NET bzw. Web-Tools-Plattform-Gruppe, die geht teilweise ganz andere Wege. Das ist dieser Scott Guthrie, das ist einer der Rockstars in der .NET-Szene seit ein paar Jahren und der ist da der Chef von allem und der hat da ein bisschen was intern umgekrempelt, wenn es um offene Standards geht, um Interoperabilität geht, um Open-Source-Zeug geht. Also das ist schon eine recht interessante und vor allem auch positive Entwicklung. Mhm. Ich wollte auch noch was anderes sagen. Wir haben jetzt ein Projekt gehabt und wir haben auch so eine Beispielapplikation, die wir halt immer wieder so weitertreiben und weiterbauen, um halt bestimmte Aspekte von der .NET-Plattform zu illustrieren. Und da haben wir natürlich auch die WCF im Sinne von SOAP basiert und auch die WCF im Sinne von REST oder Web-Programming Model basiert. Und wir machen jetzt auch seit neuestem ein bisschen auf der iPhone-Plattform rum mit dem Monotouch. Ja, also hier C-Sharp-Programmierung auf und für das iPhone. Und da ist die Integration natürlich super easy und super sexy. Ja. Also existierende WCF-Anwendungen mit so einem Web-Programming-Model-Fassade ausstatten und dann ganz normal über HTTP-Web-Request in C-Sharp auf dem iPhone auf diesen Service zugreifen und schon hast du deine existierenden Services und Daten fürs iPhone zur Verfügung gestellt und kannst auf dem iPhone dann das GUI bauen dazu. Also sehr nett.
Und gut, ja, vielleicht kommen wir noch zu ein paar Open Source.
Genau, also da kann ich dir eigentlich auch nur so ein paar Namen nennen, weil selber mache ich da ehrlich gesagt nichts damit. Es gibt ein paar Open Source Frameworks. Das erste ist von MindTouch Dream. Das hat auch mal der Hartmut Wilms sich angeschaut gehabt vor ein paar Jahren, wie er da bei InfoQ auf dem Portal da zuständig war für den .NET-Teil als Redakteur. Ich hatte es mir nur mal so ganz an der Oberfläche angeschaut, aber es ist halt immer das Problem, sobald man anfängt, ein Open-Source-Framework anzugucken, musst du dir eigentlich auch die anderen angucken und dann, ja, fehlt mir die Zeit einfach. Also es gibt MindTouch Dream, es gibt OpenRuster, habe ich jetzt gesehen. Das sind sozusagen zwei alternative REST-Frameworks. Dann gibt es zum Beispiel auch alternative Serializer. Also ich meine, es ist ja nicht nur mit dem REST-Framework getan, was sich um das HTTP-Zeug kümmert, sondern ich muss ja dann auch gucken, wie die Daten ausschauen, beziehungsweise wie das Datenformat ausschaut, was ich rausgebe. Ja? Und wenn ich mich jetzt da zum Beispiel mit JSON auseinandersetze, JSON, was ja eingesetzt wird, wenn ich AJAX-basierte Kommunikation habe, also von Webanwendungen auf einen REST-Service zum Beispiel. Da gibt es im .NET Framework gibt es JSON Serializer, einmal in der ASP.NET-Plattform und auch einmal in der WCF-Plattform. Aber es gibt auch einen sehr beliebten und einen sehr, sehr performanten und also wirklich sehr gut durchdachten und auch codierten Open-Source Serializer, das ist JSON.NET. Also wenn man das in Google eingibt, das ist der erste Hit. Den habe ich mal eingesetzt in einem Projekt und der schlägt performancemäßig mittlerweile sämtliche Out-of-the-Box-Serializer im .NET Framework. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, ich werde die Links auch zur Verfügung stellen zu den jeweiligen Open-Source-Frameworks, aber persönliche Erfahrung habe ich damit keine.
Mhm. Also ich kann nur sagen, dass ich den Autor von dem OpenRuster kenne, als einen alten Rastafarian.
Ja.
Also als einen, der macht da einen sehr guten Eindruck. Okay. Insofern ist das bestimmt etwas, was aus REST-Sicht bestimmt die Ideen richtig umsetzt. Für .NET kann ich dazu nichts sagen.
Okay.
Gut. Okay, klingt auf jeden Fall so, als hätte sich da eine Menge getan.
Hat sich, ja.
Gesamtgefühl her scheint es so zu sein, als ob es mittlerweile eigentlich sich ein bisschen beruhigt hat. Es gab lange Zeit ja einen heftigen Streit zwischen der Web-Services und der REST-Fraktion. Und mittlerweile scheint es so zu sein, dass eigentlich ziemlich alle, die irgendwie Web-Services machen, mittlerweile auch irgendeine REST-Lösung im Programm haben. Microsoft ist offensichtlich da keine Ausnahme. Und insofern scheint es für beide genügend Unterstützung und genügend Mindset zu geben.
Ja, es wird auch über die nächsten Versionen des Core-Frameworks dann hoffentlich immer besser und immer umfangreicher werden.
Mhm. Okay. Gut, hast du ein paar abschließende Worte für uns? Haben wir noch was vergessen? Wie kann man das alles noch zusammenfassen, worüber wir jetzt gesprochen haben?
Naja, ich meine, ich denke mal, das meiste, was ich jetzt zu sagen hätte, hast du wahrscheinlich schon in der allgemeinen Folge gesagt zu REST, beziehungsweise wir haben es heute auch schon ein paar Mal gesagt, dass man doch weggehen sollte von diesen Glaubenskriegen, die immer noch existieren. Zumindest wenn ich in manchen Blogs herumlese und herumstöbere, vor allem auch in und aus der .NET-Welt. Es sind einfach zwei unterschiedliche Alternativen oder es gibt mehrere unterschiedliche Alternativen und alternative Architekturansätze und REST ist auf jeden Fall ein sehr interessanter und ein sehr spannender, der in den ersten Jahren von .NET sehr stiefmütterlich bis eigentlich gar nicht abgedeckt wurde. Jetzt wird es dann immer ein bisschen mehr und auch immer ein bisschen besser. Es gibt zwei grundlegende große Plattformen, die REST unterstützen, nämlich einmal ASP.NET, entweder ganz roh mit HTTP-Händlern, wo man sich selber komplett die Finger schmutzig machen muss, oder eben in einem Framework namens ASP.NET MVC. Oder man setzt halt auf die WCF, beziehungsweise und/oder, also man kann es ja je nach Anforderungen vielleicht auch mischen und je nach Skillset vielleicht auch mischen, die Windows Communication Foundation mit ihrem Web-Programming-Model und Syndication-Support für RSS und für Atom, mit den WCF-Data-Services und dann mit den WCF-Rear-Services, die dann auch in diesem Jahr noch in der finalen Version veröffentlicht werden.
Gut, dann denke ich, haben wir eine Menge Themen angerissen.
Ja.
Werden wir daran denken, die Sachen in die Shownotes zu packen,
genau,
damit man den Dingen entsprechend folgen kann. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge.
Vielen Dank, Stefan, und danke für die Zuhörer. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.